Deutschlandfunk, eine Welt.
Geld aus der Entwicklungshilfe landet auf Privatkonten von korrupten Politikern und deren Günstlingen. Dass das so läuft, davon erzählen viele, die sich mit Entwicklungshilfe beschäftigen. Klare Belege für den Missbrauch von Entwicklungshilfe, die gab es bislang allerdings kaum. Jetzt hat die Weltbank eine Studie mit Beweiskraft veröffentlicht, die besagt ganz grob, immer dann, wenn ein Land Betrag X an Entwicklungshilfe von der Weltbank bekommt, landen 5% davon auf Konten in Steueroasen. Wie aussagekräftig die Studie ist und welche Konsequenzen sie für die Weltbank haben könnte, das möchte ich mit Christian von Haldenwang vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik besprechen. Herr von Haldenwang, wie eindeutig sind denn die Ergebnisse? Kann man sagen, 5% der Entwicklungshilfe fließen regelmäßig in die Taschen korrupter Politiker?
So einfach ist das nicht. Die Studie ist sehr gut, weil sie sehr robuste Evidenz bereitstellt dafür, dass in einem bestimmten Fall, nämlich Zahlungen der Weltbank, Gelder in der von Ihnen genannten Höhe etwa 5% in sogenannte Steueroasen fließt. Aber die Studie zeigt ja auch, dass vor allem auf die 22 Länder bezieht, die besonders viel Weltbankunterstützung bekommen. Wenn man den Kreis dieser Länder erweitert, dann verringert sich diese Rate. Und das ist jetzt auch kein so überraschender Befund. Denn was man sieht ist, dass die Länder, die besonders von Entwicklungszusammenarbeit abhängig sind, natürlich auch die Länder sind, die schlecht regiert werden oder wo die Kapazität der öffentlichen Verwaltung nicht groß ist, wo die Checks and Balances nicht so richtig funktionieren und wo eben auch Korruption eine Rolle spielt. Insofern ist dieser Befund nicht überraschend für Menschen, die sich mit Entwicklungszusammenarbeit befassen. Aber es ist wichtig, dass wir diese Studien haben, weil sie einen direkten Bezug herstellen können zwischen bestimmten Leistungen und Abflüssen, die sicherlich nicht im Sinne des Gemeinwohls sind.
Nun könnte man natürlich auch sagen, ein bisschen Schwund ist immer. Sind 5% Abfluss, Missbrauch mit Entwicklungshilfe, ist das aus Ihrer Sicht besonders viel? Oder sagen Sie auch, naja, damit muss man rechnen, wenn man sowas macht?
Naja, also sagen wir mal, 5% ist natürlich mehr als gewünscht. Das ist klar. Und in der bilateralen Zusammenarbeit in einzelnen Projekten und Programmen wird man sicherlich versuchen, dafür Sorge zu tragen, dass solche Abflüsse nicht passieren. Zumal man ja auch sagen muss, das sind jetzt Gelder, wo man einen Bezug herstellen kann, die in Steueroasen fließen. Aber es gibt ja natürlich noch andere Möglichkeiten, Gelder aus der Entwicklungszusammenarbeit zweckzuentfremden. Ne? Also über Jobs, die man seinen Freunden oder Parteifreunden zuschanzt oder über dicke Autos, die man kauft und so weiter und so fort. Also das ist ja jetzt nicht das gesamte Bild.
Da sehen wir nur die Spitze des Eisbergs quasi.
Ja, das wiederum möchte ich jetzt auch nicht so sagen. Also ich glaube nicht, dass Entwicklungszusammenarbeit stärker von Korruption und von der Fehlverwendung von Geldern betroffen ist als andere Politikfelder, sondern ich denke eher, dass wir in dem Politikfeld weniger solcher Phänomene haben als anderswo, weil die Kontrollen eigentlich relativ stark sind und weil sich auch in letzter Zeit einiges getan hat.
Können Sie das näher erläutern? Also wie wird das Ganze kontrolliert und was hat sich verändert?
Naja, also zunächst mal muss man ja sagen, der Beobachtungszeitraum dieser Studie ist ja von 1990 bis 2010. Und Sie haben dann zum Teil noch einzelne Forschungsstränge, wo Sie in die neuere Zeit hineingehen. Insgesamt, sagen wir mal, ist der Befund halt vielleicht nicht auf dem allerneuesten Stand. Denn in den letzten Jahren haben wir ja einiges an Reformen gesehen, was zumindest diesen Aspekt von Fehlverwendung, nämlich den unerwünschten Abfluss von Kapital in Steueroasen, stärker angeht als zuvor. In diesem Zusammenhang sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Wie brisant ist das Ganze denn dennoch für die Weltbank selbst? Es wirft ja erstmal ein schlechtes Licht auf Prüfverfahren, um so etwas zu verhindern bei der Weltbank.
Ja, ich habe mich so ein bisschen eigentlich fast gewundert darüber, dass das innerhalb der Weltbank so viel Bewegung ausgelöst hat. Aber es ist natürlich so, dass wir hier jetzt eine Studie haben, die ganz spezifisch auf Weltbankgelder ausgerichtet ist und dort diesen Zusammenhang sehr glaubhaft auch herstellt. Das sind ja Trust Funds im Wesentlichen. Das heißt, die Weltbank benutzt Geld, was ihr von den Mitgliedsländern zur Verfügung gestellt wird, um Kredite zu geben oder um technische Zusammenarbeit zu leisten. Und das ist natürlich ein sehr sensibles Feld, wenn man ausgerechnet dort das jetzt gezeigt wird. Ich glaube aber nicht, dass die Weltbank jetzt da schlechter performt als andere. Es ist halt so, dass Gelder, die in große Programme fließen oder die ins Budget der Partnerländer direkt fließen, weniger gut kontrolliert werden können als Mittel, die in bestimmten Programmen und Projekten eingesetzt werden. Das ist natürlich, wie gesagt, also sagen wir aus Weltbank-Sicht, aus einer internen Sicht, hat es eine gewisse Brisanz. Aber insgesamt ist das eigentlich eine Studie, die im Grunde genommen eigentlich nur robuste Evidenz für einen Zusammenhang herstellt, den wir schon in vielen anderen Bereichen auch sehen und kennen. Also wir wünschen uns natürlich immer Partnerländer, die die Armutsindikatoren von Malawi haben und den öffentlichen Sektor von der Qualität von Dänemark, ja, weil wir arbeiten ja mit den öffentlichen Counterparts dann zusammen in den Projekten. Aber solche Länder gibt es nicht, sondern die Länder, die am meisten auf Unterstützung angewiesen sind, sind eben Länder, die auch große Probleme haben mit der öffentlichen Verwaltung und dem Regieren.
Nun ist es aber so, dass gerade, also dass oftmals von diesen Ländern dann auch gesagt wird, dass die Entwicklungshilfe nicht unbedingt hilft, diese Verhältnisse zu ändern. Wie sehen Sie das?
Ja, es gibt diese Diskussion und ich finde, die Diskussion hat etwas Gutes, wenn sie Licht darauf wirft, dass die Entwicklungszusammenarbeit immer nur Teil eines größeren Satzes von auswärtigen Politiken ist. Da gehört ja Sicherheitspolitik dazu, da gehört Handelspolitik dazu, Kampf gegen Drogenhandel, Menschenhandel, Waffenschmuggel und so weiter und so fort. Man kann natürlich Entwicklungszusammenarbeit mit den Mitteln, die dann zum Teil auch oder eigentlich immer sehr begrenzt sind, nicht in Haftung nehmen für alle Entwicklungsmisserfolge, aber natürlich auch nicht für alle Entwicklungserfolge, die in den Ländern stattfinden. Dass sie aber überhaupt nicht wirksam ist, das beobachten wir nicht, sondern wir am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik machen ja Forschung zur Wirkungsorientierung von Entwicklungszusammenarbeiten. Wir stellen fest, dass bestimmte Mechanismen besser funktionieren als andere. Also wenn man schon frühzeitig in den Vorhaben eine starke Beteiligung der Zielgruppen anlegt, dann ist das bestimmt besser, als wenn man sie nicht einbindet und über ihren Kopf hinweg entscheidet. Wenn man Checks and Balances einbaut, solche Dinge sind ganz wesentlich für die Qualität von Projekten und von Vorhaben. Und hinzu kommt immer eigentlich der Anspruch, gute Entwicklungszusammenarbeit muss strukturbildend sein. Es reicht nicht, wenn heute bestimmte Menschengruppen besser gestellt sind oder bestimmte Prozesse besser laufen, sondern es geht darum, die öffentlichen Sektoren in diesen Ländern instand zu versetzen, für ihre Gesellschaft zu sorgen und die Gesellschaft auch instand zu versetzen, ihren Beitrag dazu zu leisten, dass das Gemeinwesen funktioniert.
Entwicklungshilfe wirkt, auch wenn ein Teil des Geldes in den Taschen korrupter Politiker fließt, sagt Christian von Haldenwang vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik.